Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Heinz-Joachim Neubürger kennt, ob ihr diesen Namen überhaupt schon mal bewusst gehört habt. Neubürger ist einer in der Reihe von Top-Managern, die sich in den letzten Jahren das Leben genommen haben. Letztes Jahr stand ein ausführlicher Artikel in der Zeit, der mich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat und mir für unser Jahresthema Liebe weitergeben einen ganz neuen Aspekt verschafft hat. Heinz-Joachim Neubürger war Finanzvorstand der Siemens AG. Er war so erfolgreich, dass viele seiner Kollegen glaubten, dass er zu weitaus höherem berufen sei. 2006 wurde Siemens in einen der größten Schmiergeldskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte verwickelt. Neubürger wurde beschuldigt, von dem gigantischen System der schwarzen Kassen gewusst zu haben und das sogar gedeckt zu haben. 2013 hat ihn das Landgericht München verurteilt zu einer Zahlung von 15 Millionen Euro. 2014 schloss er dann mit Siemens einen Vergleich, bei dem er zwar nur 2,5 Millionen zahlen musste, aber keine persönliche Schuld auf sich nehmen musste. Das war für ihn, glaube ich, das Wichtigste. Diese Entscheidung, das so zu senken und die Schuld von ihm zu nehmen, wurde Anfang 2015 von fast 100% der Aktionäre abgedeckt. So war er eigentlich jetzt auf der sicheren Seite. Aber nur eine Woche nach dieser Abstimmung durch die Aktionäre fuhr er nachts nach einem Essen mit einem Freund eine Brücke runter. Er war 62 Jahre alt. Diese Geschichte alleine enthält ja schon genügend Katastrophen. Sie ist aber nur die Vorgeschichte von der Katastrophe, die mich so beschäftigt hat und weshalb ich das heute Morgen erzähle. Heinz-Joachim Neubürger hinterlässt zwei erwachsene Töchter. Bei der Trauerfeier in München in der Kirche, wo Peter von Siemens, Heinrich von Pirau und alles, was Rang und Namen hat, versammelt war, treten die beiden Töchter an den Altar und halten eine Trauerrede für ihren Vater. Und sie sagen, nein, wir werden jetzt keine gemeinsamen Erlebnisse mit unserem verstorbenen Vater erzählen. Wahrscheinlich gab es deren nicht so viele. Stattdessen sagen sie, wir haben drei Bitten an Sie. Die erste Bitte, nehmen Sie sich Zeit für Ihre Kinder, auch wenn Ihre Kinder diese Zeit nicht einfordern. Zweite Bitte, sagen Sie Ihren Kindern, dass Sie sie lieb haben und stolz auf sie sind. Als sie ihre Mutter gefragt hätten, ob der Vater sie liebe, sei deren Antwort gewesen, euer Vater arbeitet so viel, weil er euch so lieb hat. Schließlich bitte Nummer drei, sprechen Sie mit Ihren Kindern über Ihre Gefühle. Mich hat das so sehr beschäftigt, dass ich diesen Zeitungsausschnitt aufgehoben habe. Euer Vater arbeitet so viel, weil er euch so lieb hat. Dieser Vater hat wahrscheinlich das Beste gewollt und wahrscheinlich war er sogar sicher, dass er das Beste tut. Aber es war nicht das Beste. Es gibt eine Form von Liebe, die nicht als Liebe wahrnehmbar ist. Wenn Liebe vollends im Tun aufgeht, kann es sein, dass sich das Tun so verselbstständigt, dass man sie selbst kaum noch wahrnehmen kann. Unser Jahresthema heißt Liebe weitergeben. Und ich würde das heute gerne um einen Aspekt ergänzen, nämlich um Liebe weiter sagen. Zwei Punkte habe ich. Der erste, Menschen meine Liebe erklären. Meine Mutter ist in ihren letzten Lebensjahren dement geworden. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Ich bin regelmäßig am Wochenende hingefahren, um sie zu besuchen. Ich habe Gardinen gewaschen, ich bin zur Apotheke gegangen, ich habe Blumen auf dem Balkon gepflanzt, ich habe aufgeräumt, ich bin mit ihr zum Arzt gegangen, habe Sachen geordnet, bin zur Bank gegangen, habe mit den Pflegerinnen geredet, ihre Kleider sortiert und so weiter. Ich habe bei ihr immer meine To-Do-Liste abgearbeitet, alles getan, was ich konnte. Ich war ein Top-Manager. Alles lief. Wenn das Wochenende rum war, fuhr ich fix und fertig wieder nach Kelzenberg. Bei einem Besuch in ihren letzten Lebenstagen saß ich an ihrem Bett. Unterhalten ging nicht mehr. Sie hat Bodo zum Beispiel in der Zeit einmal gefragt, ob er eigentlich katholisch oder evangelisch sei. Sie war sehr beruhigt, als sie hörte, er sei evangelisch. Manchmal hat sie auch gesungen, manchmal hat sie sogar gepredigt. Dann habe ich gehört, wie sie ganz laut irgendwelche frommen Sachen sagte. War überhaupt nicht ihr Stil, aber sie war eben dement. Irgendwann nahm sie plötzlich meine Hand und sagte, mein liebes kleines Mädchen. Das hatte sie jahrelang nicht mehr gesagt. Ich glaube, als ich im Studio so Heimweh hatte, da hat sie das mal gesagt. Das war in dieser ganzen Krankheitszeit der schönste und innigste Moment, den ich in langen Jahren mit ihr hatte. Mir ist das damals nicht aufgegangen. Erst beim Nachdenken über diese Geschichte von diesem Manager ist mir eine ganz andere Frage gekommen. Soll ich euch sagen, wie sie heißt? Wann habe ich ihr eigentlich das letzte Mal gesagt, dass ich sie liebe? Wer hat ihr das überhaupt gesagt, seit ihr Mann tot war? Wer hat sie in den Arm genommen und geknuddelt? Ja, ich habe wie ein Top-Manager alles für sie gemacht, weil ich sie lieb hatte. Bis auf das, was sie wahrscheinlich am nötigsten gebraucht hätte, ihr einfach immer wieder zu sagen, ich hab dich so lieb. Liebe weiter sagen. Manchen ist das peinlich. Ich will das jetzt hier nicht an Geschlechtern festmachen, aber sowas gehört in Liebesromane, denken viele. Vielleicht habt ihr früher auch, bin ja jetzt auch die ältere Generation, an Muttertag, wenn ihr mühselig ein Herz mit Aufschrift gebastelt habt, wenn ihr ein Lied morgens am Bett gesungen habt, gehört, mich würde viel mehr freuen, wenn du dich in der Schule anstrengst. Wir haben gelernt, dass Tun wichtiger ist als Reden. Das stimmt insofern, wenn mein Mann immer nur sagt, ich liebe dich, aber wenn er nie einen Mülleimer leert, wenn er seine Socken rumfliegen lässt und sich immer das dickste Stück Fleisch angelt, dann stimmt etwas nicht. Aber ich sag euch was anderes. Wenn er jeden Mülleimer leert, wenn er seine Socken immer in die Wäschebüt schmeißt und wenn er gar kein Fleisch isst, weiß ich denn dann, dass er mich liebt? Das könnte auch mein Schwiegervater sein. Oder irgendein Gast, der sich im Haus auffällt. Wenn er das Auto zum TÜV fährt, wie soll ich verstehen, dass er damit sagen will, ich liebe dich? Ich verstehe das nicht auf Anhieb. Wie viele Kinder hören von ihren Eltern, ich habe das doch alles nur für dich getan. Und sie meinen damit Schulbrote schmieren, Betten beziehen, Taschengeld zahlen. Aber die Kinder wissen nicht, dass sie geliebt sind. Sie können das nicht übersetzen. Ihr Lieben, Liebe geht im Tun nicht auf, so wichtig das Tun ist, aber sie geht nicht darin auf. Es braucht mehr als Tun. Tun ist eine missverständliche Sprache und Liebe braucht eine unmissverständliche Sprache. Mein Gegenüber muss verstehen, ich meine dich. Ich habe mir daraufhin mal die Bibel durchgesehen und ich glaube, die Bibel ist wirklich eine geschriebene Liebeserklärung. Es gibt unglaublich viele Sätze, wo Gott uns seine Liebe erklärt. Man sieht ja manchmal, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, an Plakaten, an Häuserwänden oder an Autobahnbrücken, so große Schilder, da steht drauf, ich liebe dich, dein Kevin oder irgendwie sowas. Mülleimer leeren, Socken in die Tonne, es gäbe so viele Optionen, aber die scheinen nicht zu reichen. Hier will jemand absolut sicher gehen, dass er verstanden wird. Gottes Plakate findet ihr überall in der Bibel und ich möchte jetzt mit euch so einige Plakate mal dran vorbeigehen und sie mit euch ansehen. Da ist Deuteronomium 6, da steht ein Satz, der ist kurz, aber eigentlich reicht der schon aus. Mehr Plakate braucht man nicht. Da sagt Gott, ich bin ein leidenschaftlich liebender Gott. Jesaja 43. Fürchte dich nicht, ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben. Völker gebe ich für dich hin, ja, die ganze Welt, weil du mir so viel wert bist und weil ich dich liebe. Wow. Da ist Jeremia 31, Vers 3. Ich habe dich je und je geliebt. Von immer, von Anfang an schon. Es gibt keine Zeit, wo er mich nicht geliebt hat. Lest mal Hosea. Ich habe mir vorgenommen, nächstes Mal Karfreitag darüber zu predigen. Darum jetzt nur ganz kurz. Es ist so eine unglaubliche Geschichte, was Gott sich da einfallen lässt, damit wir seine Liebe kapieren. Gott befiehlt Hosea, dem Propheten, eine Prostituierte zu heiraten. Das ist ja schon eine Zumutung. Er tut das tatsächlich. Er bekommt 3 Kinder mit ihr und er fängt sogar an, diese Frau zu lieben. Und was tut sie? Sie verlässt ihn. Sie lässt ihn einfach sitzen. Dann geht er ihr nach. Er sucht sie immer wieder. Er bezahlt alles, was sie braucht. Alles, was sie ausgibt, bezahlt er für sie. Die Leute halten ihn für bekloppt und sagen, sei doch nicht blöd, lass die doch laufen. Aber er hört nicht auf. Und diese Geschichte wird erzählt, um zu zeigen, so ist Gott wie Hosea. So liebt Gott. So liebt er Menschen, die ihm immer wieder untreu werden. So rennt er ihnen hinterher. Er bezahlt alles, für ihren ganzen Mist bezahlt er. Er lässt sich nicht abwimmeln. So ist Gott. Plakate voller Liebeserklärungen. Matthäus 3, Vers 17 ist mir jetzt auch beim Nachdenken erstmal aufgegangen. Die Taufe von Jesus, da steht, da öffnete sich der Himmel und eine Stimme sprach, das ist mein geliebter Sohn. Ja, yeah. Wenn das einer wusste, dass sein Vater ihn liebt, dann doch sicher Jesus. Aber Gott wollte ihn das nochmal hören lassen. Und ich glaube ehrlich, noch heute geht der Himmel über jedem Kind auf, das von seinem Vater hört, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. Da geht der Himmel auf für einen Menschen. Gott macht uns vor, wie man das macht, einem Menschen seine Liebe zu erklären. Jemand, der das wahrlich nicht nötig hätte, weil er durch sein Tun uns die Ohren so voll dröhnt, dass wir es eigentlich verstehen müssten, er liebt uns. Und trotzdem sagt er es uns immer wieder, unverblümt, direkt, wie in einem Liebesroman, nicht anders. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Weil er weiß, sein Tun verstehen wir ganz oft nicht. Wir brauchen es, dass er es sagt. Uns persönlich sagt, ich liebe dich. Wenn Gott das macht, dann lasst uns das doch auch machen. Lasst die Leute, die ihr liebt, nicht dauernd Übersetzungsarbeit leisten, sondern sagt es klar und deutlich, lasst eure Liebe unverwechselbar, hörbar und spürbar werden. Sagt es euren Söhnen, euren Töchtern. Sagt es so, dass sie es verstehen können. Nicht indem ihr sagt, ich habe doch alles für dich getan. Nicht indem ihr regelmäßig die Enkel hütet und den Rasen mäht. Sagt es euren Vätern, sagt es euren Müttern. Nicht indem ihr gute Noten schreibt, indem ihr für sie einkauft. Sagt es euren Freunden, euren Kleingruppengeschwistern. Auch Pfarrerinnen können es gelegentlich brauchen. Und noch einer fällt mir ein. Das ist mein zweiter Punkt, das ist nämlich Gott, Jesus Christus, Heiliger Geist. Gott meine Liebe erklären. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal gesagt, Gott, ich liebe dich? Denkt ihr, das muss er ja wissen? Weiß er auch. Aber er möchte es hören. Es gab eine Zeit in der Kirchengeschichte, da ist das Reden eindeutig überbetont worden. Da haben die Frommen nur fromm geredet und nichts getan. Sie haben auf ihren Knien gelegen und waren glücklich, wenn sie mit ihrem Vater im Himmel allein zusammen waren. Dahinter wurde die Tür abgeschlossen und alles, was vor der Tür war, war ausgeschlossen. Und wie das immer ist bei so einseitigen Bewegungen, es folgt schnurstracks die Gegenbewegung. Wir müssen tun, nicht reden. Daraus entstand eine Kirche, die mancherorts eher ein Plenarsaal oder ein Sozialamt ist. Vor lauter Tun ist in den Hintergrund geraten, um wen es eigentlich geht. Wisst ihr, wo ich diese Kirche in der Bibel wiedergefunden habe? In Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der ältere Sohn sagt zu seinem Vater, und hört das mal, dass die Kirche zu Gott sagt: All die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich feiern konnte. Seht ihr, da ist er wieder, der Top-Manager, der alles für den Vater tut, aber vor lauter Tun den vergessen hat, für den er es tut. Man kann vor lauter Tun die Liebe vergessen und verlieren. Das Tun wird Selbstzweck. Und man kann vor lauter Tun die Freude an Gott verlieren und die Liebe zu Gott vergeht. Will Gott das überhaupt, dass ich ihm meine Liebe erkläre? Weiß er das nicht ohne Worte? Ich bin bis zu Johannes 21 vorgedrungen. Das ist das Ende des Johannesevangeliums, Jesu letzte Begegnung mit den Jüngern. Was ist die letzte Frage, die Jesus Petrus stellt? Wer weiß das? Petrus, liebst du mich? Er fragt danach. Gott will, dass wir ihm unsere Liebe erklären, selbst wenn sie nur so bröckelig und unentschlossen ist wie die von Petrus. Jesus fragt danach. Dreimal fragt er, liebst du mich? Ich kann das an deinen Taten nicht nur ablesen, ich will es hören. Lukas 7 ist die Geschichte von der allerschönsten Liebeserklärung im Neuen Testament. Jesus besucht den Pharisäer Simon. Simon hat geputzt, den Tisch gedeckt, gekocht und tischt auf. Er hat sich richtig abgerackert. Da ist er wieder, der Top-Manager. Und dann kommt eine Prostituierte und gießt Parfum über die Füße von Jesus, trocknet sie mit ihren Haaren und küsst die Füße immer wieder. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Seht euch diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit kostbarem Parfum meine Füße gesalbt. Was für eine Liebeserklärung. Letzten Sonntag saß ich neben Fahima. Fahima ist 75 Jahre alt und kommt aus Syrien. Sie spricht kein Wort Deutsch, aber sie ist daran erkennbar, dass sie Leute, die sie liebt, küsst. Ich hatte am Sonntag meine Bibel auf meinem Schoß liegen. Mitten im Gottesdienst stupst sie mich an. Dann legt sie ihre Finger auf den Mund, küsst die Finger und legt dann die geküssten Finger auf meine Bibel. Was für eine Liebeserklärung. Sie küsst die Bibel. Sie küsst mich und sie küsst die Bibel. Eine Liebeserklärung ohne Worte, aber nicht misszuverstehen. Für mich nicht und auch für Gott nicht. Seht, es geht nicht darum, Reden und Tun gegeneinander auszuspielen. Aber wenn man eins aus den Augen verloren hat, dann muss man ans andere erinnern. Wir haben viel getan in den letzten Monaten. Wir leben in einer Zeit und in einer Kirche, in der unentwegt bis zur Erschöpfung getan wird. Wer erinnert ans andere, was nötig ist? Ich bin vor einiger Zeit mal an einem riesigen Plakat vorbeigefahren. Da standen drei Sätze drauf. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, Gott. Aufgehängt hat es in Klammern die Aktion GottNet, für die wir regelmäßig im Gottesdienst sammeln. Wisst ihr, ich weiß das so tief in mir, dass Gott mich liebt. Ich habe das mit der Muttermilch aufgesogen, meinen Eltern sei Dank. Und trotzdem hat mich dieses Plakat fast umgehauen. Ich hätte am liebsten jeden angehupt, der mir entgegengekommen ist. Ich fühlte so ein Glück und so eine Freude. Ich musste es wieder gesagt bekommen. Ich musste es hören. Diese Karte steht jetzt auf meinem Schreibtisch. Und wenn Bodo mal wieder nur den Müll rausbringt und die Socken in die Bütt wirft und zum TÜV fährt, dann gibt es einen anderen, der meine Liebessprache hundertprozentig spricht. Sagt es euren Kindern, sagt es euren Eltern, sagt es euren Freunden, sagt es eurem Ehepartner, sagt es euren Großeltern, vielleicht seid ihr die Letzten, die ihnen das sagen. Und sagt es Gott, ich liebe dich. Amen. Erstaunlich, dass du das von mir hören willst, der du doch alles von mir weißt und jeden Gedanken und jedes Gefühl kennst. Es tut mir gut zu sagen, ich liebe dich, weil ich merke, dass das das stärkste Gefühl ist, zu dem ich fähig bin und dass ich reich bin und glücklich, wenn ich jemanden habe, dem ich das sagen kann und der mir das sagt, dass mich das von innen wärmt. Ja, dass mir das meine Prioritäten zurechtrückt, dass mich das fixiert auf dich und dass dich das glücklich macht und jeden anderen auch, dem ich das sage. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.